Aussichten. Utopien auf Radio 1.
Und wir wollen reden an diesem Neujahrstag über eine Schule ganz besonderen Zuschnitts. Vielleicht ist es so die Schule der Zukunft. Auf jeden Fall ist es die Art von Schule, von der ich als Schüler durchaus geträumt hätte, wo ich dachte, das macht wahrscheinlich Riesenspaß. Wenn wir alles jetzt bereden können, was für eine besondere Schule das ist, die Anna-Essinger Gemeinschaftsschule in Berlin-Steglitz. Und da haben wir eine richtig schöne, große Abordnung jetzt hier. Schülerinnen, Schüler und aber auch Lehrkörper, wie man so schön sagt. Ganz herzlich willkommen. Das ist der Schulleiter Andreas Hanecker. Hallo Andreas.
Hallo Knut.
Franziska Strelecki ist die Leiterin der Grundschule. Hallo, willkommen,
hallo,
Franziska.
Hallo.
Und Schüler, Schülerin, das ist einmal Joya Krüger. Hallo.
Hallöchen.
Aus der 10. Klasse, nicht? Ja, also 10. schon. Und Philipp Wilneff ist fast fertig, ne?
Richtig, 13. Klasse.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Lasst uns vielleicht erstmal beschreiben, was ist das Besondere an eurer Schule? Also Gemeinschaftsschule, kann man sich ein bisschen was drunter vorstellen, auch ein inklusives Lernen. Aber es gibt ja so eine Grundidee. Es gibt eine Utopie, die da gelebt wird. Wer will es wagen, das Prinzip zu beschreiben?
Ich fange mal an und ihr fallt mir einfach ins Wort. Also der Grundgedanke einer Gemeinschaftsschule ist ja, dass man das Lernen von Anfang an begleitet. Also von Jahrgangsstufe 1 bis hin zu jedem Schulabschluss. Das heißt, wir sind auch tatsächlich eine Schulform von 1 bis 13 oder eine Schule von 1 bis 13. Mit dem kleinen Manko, dass wir an zwei Standorten sind. Das heißt also, nach der 6. Klasse müssen unsere Schülerinnen und Schüler tatsächlich den Standort wechseln und 7,5 Kilometer entfernt in einer anderen wahrnehmen. Trotzdem haben wir ein Grundkonzept des Lernens. Also das ist erstmal sehr jahrgangsgemischt. Das heißt, wir mischen die Klassen 1 bis 3, 4 bis 6 und 7 bis 10, also die komplette Mittelstufe. Ja, da sieht eine Klasse halt aus, wenn du eben gesagt hast, Joya ist im 10. Jahrgang, ja, aber 4 Jahre in der gleichen Klasse und zwar immer mit in wechselnden Kombinationen, jeden Sommer. So, das ist der eine Aspekt, aber ich gebe einfach mal weiter.
Ja, also das jahrgangsgemischte Lernen ist das eine und bei uns wird sehr individuell gelernt. An der Grundstufe haben wir die Montessori-Pädagogik als durchgängiges pädagogisches Prinzip, das geht in der Oberschule weiter, dann kommen viele andere reformpädagogische Ansätze noch mit dazu. Und die Schülerinnen und Schüler sind von Anfang an in einer Gruppe, in der eben auch Ältere sind, in die sie sich schnell einfügen. Also das Ankommen geht bei uns viel leichter als woanders, weil es immer diejenigen gibt, die schon zu Hause sind, die sich gut auskennen, die Rituale, Regeln und alles, was so wichtig ist, schon kennen und an die Jüngeren weitergeben. Und das ist für jeden, der neu kommt, ein ganz gutes Erlebnis und ein schnelles Ankommen.
Weil man sofort aufgefangen wird, weil da schon Leute sind, da ist eine Gruppe, in die kommt man rein. Aber ich kann mir das noch nicht so ganz richtig vorstellen. Erstmal, sind die Klassenräume riesig?
Wir haben ganz normale Klassenräume.
Ja. Also sind auch jetzt nicht so wahnsinnig viele Schüler, Schülerinnen. Es sind dann schon immer so
20, also an der 30? Grundstufe sind es 24 und an der Oberschule
27 und 30. Ja.
Okay, und da sind dann also verschiedene Jahrgänge, jahrgangübergreifend sitzt man da. Aber Georgia zum Beispiel, du weißt da dann schon ganz viel. Und dann wird das alles nochmal durchgekaut, was du vor 3 Jahren schon gelernt hast. Wie läuft das?
Ganz so ist es nicht. Also man lernt schon immer wieder was Neues. Oder als ich in der 7. war, habe ich halt viel von den Älteren gelernt und dieses Wissen, was ich jetzt habe, gebe ich jetzt so an die Jüngeren auch weiter. Heißt, es ist immer so ein Austausch und man lernt auch viel Neues dazu, weil auch noch so neue Gedanken dazu kommen. Also was man vielleicht gar nicht mehr mit einbezieht.
Ja, also du langweilst dich da nicht zu Tode.
Nein.
Weil das alles schon so war. Philipp, du hast es ja nun schon auch länger hinter dir. Ist das ein Effekt, der dir wirklich geholfen hat, so zu lernen?
Auf jeden Fall. Also es hilft mir quasi, ich habe, kann man so sagen, gelernt zu lernen. Und jetzt muss man dazu sagen, unsere Oberstufe ist ja quasi ganz normal. Also auch wir belegen Leistungskurse und wir lernen in Kursen. Aber die Lehrkräfte sind trotzdem andere und viele von denen wenden eben auch diese besondere Pädagogik und das besondere Lernen an. Und dadurch ist es auch trotzdem noch ein anderes Feeling so in der Schule. Und man muss sagen, ich gehe gerne zur Schule. Das ist tatsächlich, ja.
Also das ist das eine. Das ist ein wichtiges Element. Erstmal, dass alle gemeinsam lernen oder jedenfalls auch in vielen Klassenstufen gemeinsam lernen. Aber es geht ja weiter, was noch anders ist bei euch. Nämlich, dass ihr versucht, und das wüsste ich auch sehr gern und sehr genau, den Leistungsdruck rauszunehmen. Wir alle wissen, wir stehen alle unter Druck übrigens. Nicht nur die Schüler und Schülerinnen. Jeder steht jeden Tag in irgendeiner Weise unter Druck. Wie kann man das schaffen? Wie schafft ihr es? Angstfrei und ohne Druck? Den Leuten was beizubringen. Franziska.
Ich fange mal mit den Kleinen an. Wir geben den Kindern die Zeit, die sie brauchen. Und ein Kind, das schon lesend in die Schule kommt, kann gleich loslegen und Bücher lesen, Fragen dazu beantworten, Texte schreiben, Geschichten schreiben. Und ein anderes Kind, was sich vor der Schule noch gar nicht beschäftigt hat mit Buchstaben, erhält die Zeit, die es braucht. Und das kann ein Jahr dauern, das kann aber auch 2 Jahre dauern oder auch 2,5 Jahre dauern, bis es soweit ist. Und wir sehen es so wie Maria Montessori, dass alles in den Kindern drin ist und wir die Umgebung so schaffen, dass es wachsen kann. Und wir die Kinder dabei begleiten und ihnen immer wieder neue Anregungen geben, dass es eben gepflegt und dann sich entstehen kann. Dann kann man natürlich sagen, irgendwann müssen die Kinder auch einfach bestimmte Sachen erreicht haben. Ja, wir lassen sie nicht ganz frei laufen. Wir haben auch den Rahmenlehrplan, an dem wir uns halten müssen. Aber es muss das 1x1 nicht unbedingt in der zweiten Klasse komplett absolviert und auswendig gelernt sein, sondern wir lassen da individuell mehr Zeit und unterstützen die Kinder dabei, die Ziele zu erreichen.
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, wir müssen und wir wollen. Also das ist unsere, ja, ich nenne es wirklich Berufung, nicht den Beruf, unsere Berufung, die Jugendlichen, die Kinder fest im Blick zu haben. Also was kann jeder und jeder Einzelne? Und dann den Druck kriegen wir auch damit raus, dass wir also zum einen, so wie es Franziska eben gesagt hat, individuelle Lernwege ermöglichen, aber auch wenn es um Testsituationen beispielsweise geht, Klassenarbeiten und Tests, die müssen ja nicht am gleichen Tag geschrieben werden, sondern uns ist es wichtig, die Schülerinnen dann zu testen, in Anführungszeichen, wenn sie soweit sind, wenn sie den Lernstoff verinnerlicht haben. Also das heißt, in unterschiedlichem Tempo wird Rechnung getragen. Und Philipp hat es erzählt, er ja nun wirklich so im 13. Jahrgang ist, also am Schluss seiner Schulkarriere, und er gesagt hat, er hat das Lernen gelernt. Also bei uns gibt es in der Mittelstufe, in der Grundstufe ist es ähnlich, also eigentlich fast nie Hausaufgaben. Also vielleicht kann Joya dazu gleich was sagen. Das heißt, also wie schaffe ich es, 4 Jahre lang ohne Hausaufgaben zu geben und trotzdem Jugendliche dazu zu ermutigen, dass sie zu Hause doch bereit sind, was zu lernen, wenn sie sagen, okay, ich habe den Stoff nicht verstanden oder ich treffe mich mal mit Freunden oder ich frage einfach nochmal nach. Und zu sagen, das Vertrauen in die Jugendlichen zu haben, das schaffen sie schon. Sie wissen das am Ende. Also wir sind bis zur 9. Klasse übrigens notenfrei. Also bis zum
kommen wir auch noch drauf, klar.
Okay. Mhm. Aber dann zu sagen so, und jetzt langsam kommt es drauf an. Jetzt kommst du in das Alter, wo du dich ja auch für deinen Beruf oder für den schulischen Anschluss interessierst. Erst dann sind die Jugendlichen auch soweit. Mit 15, 16 oder so, da ist klar, dass wir dann auch in die Leistungsgesellschaft ein Stück weit eingeführt werden müssen oder ganz klar ist, ja, jetzt muss die Vergleichbarkeit hergestellt werden. Aber bis dahin kann jeder in seinem Tempo gehen und eigentlich für viele auch hinterher noch.
Wie war es bei dir, also dass du zu Hause doch noch was gelernt hast dann, Joya?
Ja, also wenn ich was nicht verstanden habe und ich wusste, wir schreiben trotzdem eine Klassenarbeit, dann habe ich mir halt das nochmal angeguckt oder meine Freundin wirklich gefragt, so ja, ich habe das nicht verstanden, was da ist. Und da war es natürlich dann auch wieder mit dem Altersübergreifenden. Ich hatte dann Drittklässlerfreundinnen zum Beispiel, als ich in der ersten war, und die haben mir dann gezeigt, so ja, das geht so und so. Und natürlich haben wir manchmal auch Hausaufgaben, aber es ist nicht dieser Berg und es ist schon mal sehr viel angenehmer.
Bei uns zu Gast sind Vertreter der Anna Essinger Gemeinschaftsschule, das ist Franziska, Andreas, das ist Philipp und Joya. Und Philipp, du hast ja nun als jemand aus einer 13. Klasse das alles jetzt auch schon so hinter dir. Würdest du es wirklich jetzt auch beschreiben als ein angstfreies Lernen ohne Druck? Oder gibt es nicht doch auch den inneren Druck, den man sich auch macht? Und man sagt, morgen ist ein Test. Wir haben gehört, es werden auch Tests geschrieben, durchaus. Ich will da einfach mal richtig gut sein. Ist auch ein Druck.
Ist auch ein Druck, aber ich habe natürlich, kann man so sagen, eine andere Form von Druck. Also ich will Musik studieren. Mhm. Mein großer Traum ist es, Musiker zu werden. Und die Kombination aus Schule und Musik zusammenzustellen, die ist nicht einfach. Aber ich muss sagen, an meiner Schule wurde mir da die Chance gegeben, das zu schaffen. Und das ist so das Thema Leistungsdruck. Da wird bei uns anders umgegangen mit. Und man kann sagen, okay, ich habe keine Möglichkeit, ich schaffe es jetzt nicht. Was kann man da jetzt machen? Und dann sucht man gemeinsam mit dem Lehrer oder einer Lehrerin Alternativen. Und meistens habe ich die auch gefunden und ich war auf einer ganz normalen Grundschule, kann man sagen, und da war das Lernen ganz anderes. Mhm. Und da ging es mir auch sozial anders, es war ein anderes soziales Miteinander, auch das Verhältnis zwischen Lehrer und Schülerin, das war ein ganz anderes und das genieße ich oder habe ich sehr genossen die letzten 6,5 Jahre.
Und wir haben das Wort Leistungsgesellschaft schon gehört. Ihr lebt ja nicht im luftleeren Raum. Das ist völlig klar, das hat Andreas gesagt. Also irgendwann geht ihr hinaus in diese reale Welt. Und das ist eine Welt von Konkurrenz und von Wettbewerb auch im gewissen Sinne. Ist das nicht auch was durchaus Stimulierendes in einer Klasse? Dass ich da so die Besten habe und die anderen einfach nach oder versuchen, vielleicht die zu überholen. Fällt sowas bei euch völlig weg, dieser, ich sag mal, Wettbewerbsgedanke?
Also das Wort der Beste finde ich ganz, ganz schwierig in unserem Klassenkontext. Also lehne ich ab. Wir sind so bunt und so vielfältig, also nicht nur durch die Jahrgangsmischung, auch durch die unterschiedlichen Neigungen, durch die unterschiedlichen Menschen einfach da drin. Also wir haben auch Schüler, die haben besondere Bedürfnisse, aber in allen Richtungen. Also wir haben Schülerinnen und Schüler, die besuchen in der 9. oder 10. Klasse schon universitäre Veranstaltungen und wir haben andere, denen braucht man, dem erklärt man wirklich noch Grundtechniken des Rechnens und Lesens und Schreibens. Und all das verhindert eigentlich schon diesen Vergleich miteinander. Also jeder wird, also unsere Aufgabe ist es, jeden genau so wahrzunehmen, wie es ist. Und ja, wir wollen jeden zu seiner bestmöglichen Leistung ermutigen. Und also das ist das Wichtige daran, dass jeder seinen individuellen Fortschritt hat. Aber den Vergleich untereinander, ja, wir vergleichen uns gerne mit anderen Schulen auch, dass wir sagen, wir sind sehr heterogen, wirklich so, ich glaube, maximal möglich und wollen trotzdem Schulabschlüsse haben, die nach außen hin eine positive Wirkung haben. Also das ist, wir schreiben ja das Zentralabitur in der 10. Klasse, die zentralen Prüfungen, und da müssen die Ergebnisse stimmen. Also da dürfen wir nicht hinten anstehen. Das tun wir nicht und das ist gut so. Also in dem Fall sagen wir gerne, also da verwenden wir auch ein Wort wie gut oder besser, aber das Beste innerhalb im Klassenverband, nee, brauchen wir nicht.
Ich finde ja Zensuren besonders schwierig, so bei künstlerischen Fächern, fand ich immer ganz merkwürdig, wie man das belohnen soll, nicht, wenn jemand einfach nicht singen kann und es trotzdem versucht, warum bekommt er dann eine 4? Ich weiß, wovon ich spreche, aber Andreas, dieses Prinzip zu sagen, keine Zensuren, ist sicherlich auch ein sehr kühnes und ein ganz wichtiges für euch. Das heißt ja dann doch, dass vielleicht die Strenge von Bewertung und von Belohnung wegfällt, oder warum macht ihr das so?
Ja, warum keine Zensuren? Weil sie nicht nötig sind, also und weil sie den Prozess nicht so gut beschreiben. Was nützt mir das, wenn da steht befriedigend? Also was ist befriedigend? Ist befriedigend, dass ich jetzt, dass ich die Bruchrechnung schon kann und da habe ich womöglich eine 1 geschrieben und dann habe ich aber eine 5 im ganz anderen Thema bei der Geometrie und die Mitte ist die 3. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also stattdessen zu sagen, irgendwie in dem und dem Bereich warst du an diesem Stand und deine Fortschritte hast du jetzt so dokumentiert oder uns zeigen können. Das kann ich entweder nur verbal oder im rückführenden Gespräch. Und dann zeigen wir ja auch die nächsten Ziele auf. Und wenn ich jetzt nur eine Note darstelle, dann steht da auch nicht die nächste Zielvorgabe. Und was eine Note ja auch sagt, es soll ja ein vergleichbares Niveau, nicht nur klassen- oder schulübergreifend sein, sondern womöglich landesweit übergreifend. Da soll ja eine 3 überall das Gleiche bedeuten. Und das tut es ganz bestimmt nicht. Also der einzelne Mensch in einem großen System wird nicht durch einen Ziffer oder Zahl repräsentiert.
Franziska, die Eltern sind angesprochen worden, darüber wollte ich unbedingt auch noch reden. Es gibt ja nicht nur Elterngespräche, sondern sogar so Elternseminare. Und ich frage mich, was sind das für Eltern? Sind das auch ganz besondere? Sind das jetzt die Kinder der Elite? Sehr bewusste Eltern, die sagen, jawohl, wir wollen unsere Kinder in der Form erziehen?
Also zu unserer Grundschule gehört jetzt neuerdings auch ein Einzugsgebiet. Das heißt, wir haben da auch einfach die Eltern, die bei uns wohnen. Dann sind es Eltern, die sich für die Montessori-Pädagogik entscheiden, das schon im Kindergarten hatten und gerne fortgeführt sehen wollen. Oder eben auch Eltern, die sagen, wir wollen Gemeinschaftsschule als Schulprinzip von Anfang an für unsere Kinder. Und wir sagen den Eltern, wer zu uns kommt, der weiß, wir haben jahrgangsübergreifendes Lernen, wir haben keine Noten. Und bei uns gibt es vor Schulbeginn Elternseminare. Und die Elternseminare sind für alle Eltern, bevor sie bei uns anfangen, sind die für alle Eltern, damit die Eltern in einen Austausch über unser Konzept kommen. Und damit wir zwischen Eltern und Schule von Anfang an eine Brücke bauen, die dann dazu dient, eben im gegenseitigen Vertrauen, was dann aufgebaut wird, die Schullaufbahn des Kindes gut begleiten zu können.
Mich würde von euch beiden am Schluss noch interessieren, mal etwas zugespitzt, auch nach den Erfahrungen, die jetzt auch lange sind in der Schule. Ist es das Paradies auf Erden für euch, wenn ihr so zurückschaut jetzt auf eure Zeit?
Also vielleicht nicht das Paradies auf Erden, aber ich glaube sehr viel besser. Also ich bin zwar seit der ersten Klasse dabei, aber ich war tatsächlich ein Vierteljahr, habe ich in Bayern gelebt und da war das halt ganz anders. Also war in der ersten Klasse jetzt auch noch nicht so streng oder so, aber ich habe schon gemerkt, dass das mir diesen Druck genommen hat. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, weil ich habe viele Freundinnen, die auch nicht auf diese Schule gehen und die dann halt wirklich davon klagen, so ja, ich muss schon wieder an diese ganzen Hausaufgaben machen und die Klassenarbeit steht an. Ich habe voll Angst, weil wenn ich das nicht schaffe, dann ist mein Notendurchschnitt blöd. Und also ich denke, daraufhin zurückführend auf diese Noten ist das wirklich fast Paradies.
Ich würde es auch mit einem Jein beantworten. Also bei uns ist es ja so, wir machen das Abitur in 13 Jahren, heißt ein Jahr länger als regulär auf dem Gymnasium. Und das gab mir auch so ein bisschen, oder gibt es mir immer noch die Zeit, um diese Kombination Musik und Schule zu stemmen. Und es sieht in beiden ganz gut aus und dafür bin ich dankbar. Und das glaube ich, also ich habe auch einige Freunde, die auf anderen Schulen sind in Berlin und ich glaube daran, dass ich es da so nicht geschafft hätte und deswegen ist es schon ein Stück weit jetzt ein Paradies gewesen, ja.
Paradies, aber auf jeden Fall eine gelebte Utopie, so könnte man es auch bezeichnen, die Arbeit an der Anna Essinger Gemeinschaftsschule. Wünsche Philipp und Joya, dass eure Träume Wirklichkeit werden. In jedem Falle natürlich. Bei dir ist es schon sehr konkret, Philipp, haben wir gehört, mit der Musik. Danke ganz herzlich, Franziska und Andreas. Schön, dass ihr da wart. Wünsche euch ein tolles neues Jahr. Dankeschön, dass ihr uns hier besucht habt.
Vielen Dank.
Gleichfalls.